Hallo und willkommen bei Her Story. Mein Name ist Jasmin und ich gehe mit euch regelmäßig auf die Suche nach Frauen und Queers der Geschichte, die viel bekannter sein sollten. Bevor wir in die Folge heute einsteigen, habe ich eine kleine Fehlerkorrektur, denn ich habe einen Hinweis bekommen von Axel und von Lisi, einen ganz wichtigen Hinweis. Zu Beginn der vergangenen Episode ist mir nämlich ein geografischer Lapsus unterlaufen. Der Geburtsort von Margarete von Tirol in der Nähe von Meran liegt nämlich nicht im heutigen Österreich, sondern ist Teil der Provinz Südtirol und gehört seit dem Zweiten Weltkrieg zu Italien. Wir wollen hier also keine geopolitischen Verwicklungen auslösen. Insofern vielen Dank fürs aufmerksame Zuhören, Axel und Lisi, und vielen Dank, dass ihr mich darauf aufmerksam gemacht habt. Jetzt aber zur heutigen Folge. Anfang Mai jährt sich das Ende des Zweiten Weltkriegs zum 80. Mal. In Zeiten wie diesen ist es, glaube ich, mehr als angebracht, an diesen Krieg zu erinnern. Und wenn es um die Frauen in dieser Zeit geht, dann werden oft zwei Gruppen betrachtet. Entweder die Opfer, sprich die Frauen, die entrechtet, verfolgt und ermordet wurden, oder das genaue Gegenteil, nämlich die allerschlimmsten Täterinnen. Das sind ganz oft die Frauen aus den Konzentrationslagern, die dort Funktionen übernommen haben. Das bekannteste Beispiel dafür ist Ilse Koch, die als Hexe von Buchenwald bekannt geworden ist. Ich finde es aber wichtig, den Blick zu weiten. Deshalb werfe ich heute für euch Schlaglichter auf die Anhängerinnen aus der Anfangszeit und der Aufstiegszeit der NSDAP. Das heißt, wir begegnen Frauen, die schon vor der Machtübernahme 1933 begeisterte Anhängerinnen von Adolf Hitler waren. Wir hören auch von einer Frau, die schon sehr früh verstanden hatte, was Hitler und seine AnhängerInnen vorhatten und was das für die Rolle der Frau bedeutete. Wir lernen eine Frau kennen, die im Nationalsozialismus Tagebuch führte. Sie war eine glühende Anhängerin. Ihr Enthusiasmus kühlte erst ab, als sie plötzlich selbst negativ von der Ideologie betroffen war. Aber zur Regimegegnerin machte sie auch das nicht. Und wir hören von einer Frau, die zu den Täterinnen gehört, aber eben nicht in einer der prominenten Rollen, sondern sie war ein Rädchen in der NS-Rassenlehre oder in der Ausführung dieser NS-Rassenlehre. Ich spreche heute also nicht über die unzähligen Verfolgten und Ermordeten, nicht weil diese Menschen keine Aufmerksamkeit verdient hätten. Es gibt ja zahlreiche Betrachtungen davon, zahlreiche sehr gute Formate dafür. Ich habe mich dafür entschieden, diesmal ausdrücklich ein Schlaglicht auf jene werfen zu wollen, die dieses System mitgetragen haben. Außerdem findet ihr bei mir ja auch zwei Folgen, die sich mit Verfolgten und konkret mit queerer Holocaust-Geschichte beschäftigen. Eine dieser Folgen ist die Folge mit Bodie Ashton über die Verfolgung von Liddy Bakroff. Und es gibt eine Episode mit Anna Haikova über die Medizinerinnen im Ghetto Theresienstadt. Und ich spreche heute auch nicht über die Frauen, die sich aktiv im Widerstand engagierten, denn dazu findet ihr bei mir im Feed ja auch schon mehrere Episoden. Eine habe ich gemeinsam mit Nora Hespers aufgenommen, zwei weitere sind mit Laura Baumgarten und Bianca Walter zusammen entstanden. Also auch dort findet ihr im Feed schon Material. Und eins sei auch noch deutlich gesagt, zu den Bereichen, die ich heute anspreche, gibt es auch schon tolle und wichtige Forschung. HistorikerInnen haben sich schon mit vielen Teilaspekten genauer auseinandergesetzt und ich trage in der Folge heute einige Einblicke zusammen, die ihr je nach eurem Interesse auch weiter vertiefen könnt, wenn ihr mögt. Die Literatur habe ich euch natürlich in den Shownotes verlinkt. Also lasst uns loslegen, und zwar im Jahr 1920. 1920 war die NSDAP in München nur eine unter mehreren völkischen Gruppen, hatte aber einen Vorteil, nämlich vermögende Gönner. Oder GönnerInnen, muss man sagen, denn da zu diesen UnterstützerInnen gehörten auch Unternehmerpaare. Zum Beispiel der Klavierfabrikant Edwin Bechstein und seine Frau Helene Bechstein. Sie förderten Hitler finanziell und nach seinem misslungenen Putschversuch 1923 wurde Hitler ja zur Festungshaft verurteilt. Und in eben jener Haft besuchte Helene Bechstein Adolf Hitler auch regelmäßig. Dann wäre da auch noch Elsa Bruckmann, die mit dem Verleger Hugo Bruckmann verheiratet war. Auch sie verehrte und unterstützte Adolf Hitler. Genauso wie Winifred Wagner, die Schwiegertochter von Richard Wagner. Diese drei Frauen setzten ihre gesellschaftlichen Verbindungen und ihr Vermögen dafür ein, um Hitler wichtige Kontakte zu verschaffen und auch sein Image aufzubessern. Aber Hitler und seine Bewegungen hatten eben nicht nur AnhängerInnen in der High Society. Auch in der einfachen Bevölkerung kam er und seine Bewegung in den 20er Jahren schon gut an. Es gab interessanterweise lange den Topos, dass Frauen Hitler bei der Wahl zur Macht verholfen haben. Das ist mittlerweile widerlegt, denn das schießt eigentlich auch übers Ziel hinaus. Dieser Narrativ kommt mir manchmal auch fast ein bisschen so vor wie die Rache dafür, dass sich Frauen 1919 das Wahlrecht erkämpft hatten. Das folgt so ein bisschen der Argumentation, woher kamen nur all diese Stimmen, die Hitler an die Macht gebracht haben? Das war bestimmt die neue Wählergruppe, die ab 1919 an die Wahluhren durfte. So einfach ist es natürlich nicht. Den Nationalsozialisten gelang es einfach besser als anderen Parteien, und zwar besonders in den ländlichen Wahlkreisen, Menschen zu mobilisieren, die bisher nicht gewählt hatten. Aber das waren natürlich nicht nur Frauen, die da mobilisiert wurden. Rund ein Viertel derjenigen, die 1930 für die NSDAP stimmten, waren zwei Jahre vorher nicht zur Wahl gegangen. Also das ist schon ein enormes Ausmaß. Und das waren natürlich nicht nur Frauen, die sich da plötzlich für die Wahl der NSDAP entschieden hatten. Denn wenn man mal auf Bildersuche geht nach Wahlplakaten, dann findet man Wahlplakate, die alle Wählergruppen ansprechen, die man sich vorstellen kann. Also es gab Plakate, die sich direkt an die Arbeiterinnenschaft richtete. Es gab Plakate, die sich besonders an enttäuschte Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg richtete. Manche richteten sich an wirtschaftlich Gebeutelte und andere sprachen natürlich auch die Frauen an. Aber die Frauen wählten, das haben Studien gezeigt, zunächst eher oft in der konservativen Mitte, also nicht die radikaleren Parteien am linken oder am rechten Rand. Sprich, sie wählten eher nicht die KPD, also die kommunistische Partei, und auch nicht die NSDAP am rechten Rand. Denn viele schreckte dieses paramilitärische Auftreten der NSDAP und der Anhänger am Anfang ab. Der große Umschwung passiert erst nach 1923, sprich nach dem gescheiterten Putsch. Ab da ändern viele Wählerinnen ihre Meinung und tendieren dann doch immer stärker zur NSDAP. Aber auch da zeigen Studien eben, dass Frauen nicht einfach dem Charisma aufgesessen sind, sondern dass sie wirklich von den politischen Angeboten, die er machte, überzeugt waren. Hitler präsentierte sich als jemand, der politische Verantwortung übernehmen würde, der Sicherheit gegenüber den von ihm und seiner Partei entworfenen Feindbildern wiederherstellen wollte und der eben auch klare Feindbilder anbot, warum es Teilen der Bevölkerung so schlecht ging, sprich ziemlich einfache Erklärungen für komplexe Zusammenhänge. Für seine frühen Unterstützerinnen war Hitler eine Führungsfigur, die sich eben nach Jahren politischer und wirtschaftlicher Unruhe anbot. Wir hatten ja die politisch wirklich sehr unruhigen und wirtschaftlich katastrophalen Jahre in der Weimarer Republik, die gar nicht so sehr oder nicht ausschließlich ein Fehler oder das Versagen der Weimarer Politik waren, sondern das hatte natürlich auch viel mit der Weltwirtschaftskrise zu tun. Und Hitler versprach eben innen- und außenpolitische Stabilität, er versprach wirtschaftlichen Aufschwung, er knüpfte an die ganzen Emotionen, die ganzen negativen Emotionen gegenüber dem Versailler Vertrag und natürlich auch an die von vielen als Schmach erachtete Ruhrbesetzung. Und er knüpfte auch ganz eindeutig an den latenten Antisemitismus in der Gesellschaft an. Und da bekommen wir einen sehr guten Einblick, wie eben auch Frauen dazu empfanden und sich in dieser Zeit politisch positionierten. Denn es gab im Sommer 1934 ein Preisausschreiben zu der Frage, warum Menschen schon vor 1933, also vor der Machtübernahme, der NSDAP beigetreten waren. Hinter diesem vermeintlichen Preisausschreiben stand ein amerikanischer Soziologe. Der konnte auf diese Weise Essays einsammeln, die Einblicke in die Überzeugungen der frühen AnhängerInnen gaben. Interessanterweise, das nur so als Seitennotiz, hat er für seine Studien nur die Aussagen der Männer ausgewertet und die Aufsätze der Frauen wurden erst Jahrzehnte später, nämlich 2017, von der Historikerin Katja Kosubek veröffentlicht und ausgewertet. Und da hören wir jetzt eben aus dem Mund ganz normaler Bürgerinnen, wie die damals gegenüber der NSDAP empfanden und wie sie, wofür sie Hitler schätzten. Und ich zitiere euch mal einige Stellen. Die 73-jährige Witwe Maria Bauer führte seit dem Tod ihres Mannes einen Großhandel in Düsseldorf und die schrieb, Zitat, das zerrissene Deutschland hier, Adolf Hitler mit seinem unendlichen Glauben an den Aufstieg Deutschlands dort, bringt der Mann mit seinen Paargetreuen es fertig, Hunderttausende den Glauben an sich und seine Mission, seinen Willen beizubringen. Dann muss dieser Mann uns vom Schicksal, uns von Gott gesandt sein. Zitat Ende. Die 44-jährige Hilde Böhm-Stolz schrieb, Zitat, die Reden Adolf Hitlers bargen etwas, das mich wieder glauben ließ. Es war etwas Neues dabei, die Rassenfrage. Damit konnte man kein Geld verdienen. Dazu gehörte Idealismus, dazu gehörte Glaube an letzte Wahrheiten, nach denen wir schon all die Jahre so heiß verlangten, wissentlich oder unwissentlich. Ja, Idealismus brauchte unser Volk. Es brauchte das Wissen um den Sinn dessen, was es hieß, Angehöriger eines bestimmten Volkes zu sein. Zitat Ende. Und die 42-jährige Klavierlehrerin Agnes Mosler-Sturm war überzeugt, dass die deutsche Musik von jüdischen Einflüssen bedroht war. Also der latente Antisemitismus, da ist er wieder. Über die politische Lage in den 20er Jahren schrieb sie auch schon im NS-Sprech, nämlich, Zitat, auf den Straßen tobte der Mob, Bürgerkrieg wütete, alles, was hoch und heilig war, wurde von der vertierten, jüdisch-marxistisch verblendeten und verseuchten Masse johlend in den Kot geworfen. Von Grausen erfüllt und heiligster Empörung voll, kämpften wir für Adolf Hitler und seine Idee. Zitat Ende. Ihr seht also, dass die Motive sich zwar natürlich unterschieden, aber dass die frühen Unterstützerinnen der NSDAP von deren Ideen und Ideologien eingenommen waren und sie also genauso leidenschaftlich verteidigten und unterstützten wie männliche Anhänger. Es gab natürlich auch Frauen, die vor den Nationalsozialisten auch zur gleichen Zeit gewarnt haben, die also schon sehr früh die Vorzeichen erkannten. Und eine davon war Elisabeth Schwarzhaupt, die viele Jahre später dann als erste Frau in Westdeutschland ein Ministeramt übernehmen sollte. Elisabeth Schwarzhaupt war politisch engagiert und sie war überzeugte Christin. Sie war klug und sie setzte sich eben mit dem Wahlprogramm der NSDAP auseinander. Und sie schrieb 1932 einen Text, der unter zwei verschiedenen Titeln veröffentlicht wurde, entweder unter Die Stellung der Frau im Nationalsozialismus oder unter Was hat die deutsche Frau vom Nationalsozialismus zu erwarten? Und aus diesem Text geht schon sehr deutlich hervor, wie klug und scharfsinnig Elisabeth Schwarzhaupt das Wahlprogramm der NSDAP analysiert und auch verstanden hat. Ich zitiere mal daraus, wovor Elisabeth Schwarzhaupt schon 1932 warnt. Zitat: Eine Bewegung von der Stoßkraft der nationalsozialistischen Bewegung hat nicht nur das Ziel, die Frauenbewegung am weiteren Fortschreiten zu verhindern, sondern sie will den Frauen den bis jetzt gewonnenen Boden wieder entreißen. Zitat Ende. Damit zielt sie unter anderem schon auf die NS-Frauenpolitik ab, die Frauen ja wirklich hauptsächlich die Rolle der Ehefrau und Mutter zuschreibt, weil es eines der obersten Ziele des Nationalsozialismus ist, für in Anführungsstrichen arischen und gesunden arischen Nachwuchs zu sorgen. Elisabeth Schwarzhaupt erfasst bereits die Ausgangslage, die für Jüdinnen und Juden im Reich bereitet wird, denn sie hat eben Hitlers Mein Kampf gelesen, sie hat sich die Wahlprogramme angeschaut und sie schreibt, Zitat, das nationalsozialistische Parteiprogramm unterscheidet zwischen Staatsbürgern und Staatsangehörigen. Nur der Staatsbürger nimmt an der Leitung des Staates teil, während die Staatsangehörigen, zu denen vor allem die Juden gehören, unter einer Art von Fremdenrecht stehen, von jeder aktiven Teilnahme am öffentlichen Leben ausgeschlossen, also Bürger zweiten Ranges sind. Zitat Ende. Und die unverheiratete Frau wurde übrigens auch als Staatsangehörige gesehen. Elisabeth Schwarzhaupt äußert sich auch schon über die nationalsozialistische Obsession mit der Rasse. Sie schreibt, Zitat, Hitler spricht immer wieder von der notwendigen Auswahl der, in Anführungsstrichen, rassisch Tüchtigen. Wenn ich Worte mit ihrem Anklang an die Aufforstung eines Waldes oder die Auffrischung einer Schafherde höre, schaudert es mich. Wir können nicht glauben, dass man Menschenkinder einer bestimmten Art züchten kann, wie man Tannenbäume oder Schafe züchtet. Wir empfinden zu tief, dass bei einem werdenden Menschen doch nicht nur die körperlichen Erbanlagen, die in Anführungsstrichen rassische Tüchtigkeit der Eltern entscheiden, sondern viel kompliziertere Dinge, die seelische und geistige Atmosphäre des Elternhauses, die Eindrücke der Kindheit, die menschliche Beziehung zu den Eltern. Zitat Ende. Und sie erfasst noch etwas mit ihrem scharfen Verstand. Sie schreibt nämlich, Zitat, fast ebenso verwerflich wie die Idee der christlichen Liebe erscheint einem richtigen Nationalsozialisten der Individualismus, die liberale Hochbewertung der Persönlichkeit und der Freiheit. Stattdessen predigt man die bedingungslose Unterordnung des Mannes unter den Führer, eine militärische Disziplin, die auf jede eigene Entscheidung, auf jedes eigenes Nachprüfen verzichtet. Zitat Ende. Sie spricht eigentlich all die Pfeiler schon an, ja, auf denen dem Gräuel der Diktatur dann wirklich der Boden bereitet wird. Sie spricht die Säulen an, auf denen die NS-Diktatur steht. Und ich finde, damit ist sie eben ein sehr klares, leuchtendes Beispiel dafür, wie man eben schon 1932 sehr genau erfassen konnte, wohin die Reise gehen würde, beziehungsweise woher der Wind wehte, wenn man sich nur wirklich wenn man zuhörte, was diese Nationalsozialisten da erzählten, was Hitler von sich gab, was sie sich ins Wahlprogramm schrieben. Man konnte nicht überrascht sein, wenn all diese Dinge dann nach der Machtübernahme 1933 immer mehr Fahrt aufnahmen. Sie standen ja da schon ganz klar vor allen ausgebreitet. Man musste eben nur hingucken. Elisabeth Schwarzhaupt warnt auch davor, dass die Bewertung der Frau nach ihrer Gebärfähigkeit in Wahrheit eine Herabwürdigung der Frau ist, gerade wenn man das auch im Kontrast dazu sieht, welche Rechte sich die Frauen seit der Jahrhundertwende ja erkämpft hatten. Also das war ja noch ein sehr junger Kampf, das waren sehr junge Rechte und es war abzusehen, dass die Nationalsozialisten auf vieles davon keinen Wert legten, es sogar nicht nur nicht wertschätzten, sondern eben abschaffen wollten. Also ich muss es wirklich nochmal sagen, wenn man Elisabeth Schwarzhaupts Text aus dem Jahr 1932 liest, gerade auch ihre Warnung vor der Rassenlehre, vor dem Führerprinzip und davor, dass Juden zu Menschen zweiter Klasse degradiert werden, dann wird eben einmal mehr deutlich, dass man schon von Anfang an wissen konnte, dass die NSDAP menschenverachtend war. Wenn euch der Lebensweg von Elisabeth Schwarzhaupt genauer interessiert, dann findet ihr bei mir im Feed auch eine Episode über sie. Und auch wenn sie schon so deutlich warnte, gab es natürlich trotzdem viele, die sich ihre eigene Wahrheit formten. Also am 30. Januar 1933 übernahm Adolf Hitler die Macht. Und für die Zeit nach seiner Machtübernahme will ich mit euch auf eine Frau genauer schauen, die am Anfang eben auch sehr begeistert war von Adolf Hitler und seiner Idee, nämlich die Hamburgerin Luise Solmitz. Sie war also begeistert, als Adolf Hitler am 30. Januar 1933 Reichskanzler wurde und sie bezeichnete sein Kabinett in ihrem Tagebuch als, Zitat, unausdenkbar schön. Luise Solmitz war 1889 als Luise Stephan in Altona geboren worden. Ihr Vater verehrte Bismarck und war antisemitisch eingestellt und mit diesen beiden Dingen prägte er seine Tochter Luise. Es kam kurzzeitig zu einer scheinbaren Wende, denn nach dem Besuch der höheren Töchterschule war Luise jeweils ein Jahr in England und ein Jahr in Frankreich. Und da kam sie mit liberaleren Ideen in Berührung und kam auch erstmal politisch liberaler eingestellt wieder zurück. Ihr Bruder war auch sehr liberal eingestellt und der sollte diese Einstellung auch beibehalten. Aber bei Luise sollte diese liberalen Ideen fielen anscheinend nur kurzfristig auf fruchtbaren Boden. Das sollte eben nicht anhalten. Luise wurde Lehrerin, aber sie hatte kaum in ihrem Beruf zu arbeiten begonnen, als sie schwanger wurde, nämlich vom 12 Jahre älteren Friedrich Wilhelm Solmitz, Freddy Solmitz. Jetzt wäre es natürlich höchste Eisenbahn gewesen, um zu heiraten, denn unverheiratet wurde man damals eigentlich nur selten schwanger, aber Freddy Solmitz weigerte sich. Luise brachte ihre Tochter Gisela also heimlich zur Welt und ging dann eine sogenannte Versorgungsehe ein, also eben sie heiratete jemanden, damit sie und ihre Tochter versorgt waren, damit da ein Geldverdiener war, damit es eben eine gewisse Sicherheit in ihrem Leben gab. Diese Versorgungsehe scheiterte sehr schnell und wurde dann wieder aufgelöst. Ihr Bruder Werner half ihr sehr in dieser schweren Zeit, eben mit dieser heimlichen Geburt und eben auch mit der Versorgungsehe und dann mit der Scheidung. Und 1925 gab es dann ein scheinbares Happy End, denn Luise heiratete doch noch ihren Freddy. In diesen Jahren seit ihrer Auslandsaufenthalte hatte sie sich wieder konservativer orientiert und wählte die deutschnationale DNVP. Politisch trieben Luise Solmitz ganz besonders zwei Dinge um. Zum einen die hohe Arbeitslosigkeit nach der Weltwirtschaftskrise und zum anderen die Wut über den Versailler Vertrag. Und Hitler, fand sie, nannte die Dinge eben endlich mal beim Namen. Sie schrieb nämlich, Zitat, er schilderte die Not, den Abstieg, die Verworfenheit, den Schmutz dieser furchtbaren 14 Jahre. Er sprach aus, was wir empfunden haben. Zitat Ende. Auf Hitlers Machtübernahme folgte dann ja schon im April 1933 das Ermächtigungsgesetz, mit dem also die Demokratie eigentlich endgültig begraben wurde. Und Luise Solmitz schrieb damals in ihr Tagebuch, Zitat, ich fühle mich unter der Diktatur außerordentlich wohl. Zitat Ende. Luise Solmitz verehrte den Nationalsozialismus zunächst so sehr, dass sie Hitler nicht nur in ihr Nachtgebet aufnahm, sondern sogar bereit war, ihren eigenen Bruder Werner zu denunzieren. Werner war ja, wie erwähnt, sehr linksliberal eingestellt und hatte anonym eine NS-kritische Schrift verfasst. Trotz seiner politischen Vergangenheit war er aber ins neue Propagandaministerium übernommen worden und hatte dort eine Anstellung bekommen. Und Luise Solmitz ist empört darüber, dass jemand, der so regimekritisch war und eigentlich auch immer noch ist, ausgerechnet unbemerkt im Propagandaministerium arbeiten kann, dass er einfach so davongekommen ist. Und sie bezeichnet ihren Bruder in ihrem Tagebuch allen Ernstes als, Zitat, Gesinnungslump. Sie sammelt gemeinsam mit ihrem Mann belastende Briefe gegen den eigenen Bruder, um ihn dann bei NS-Stellen zu denunzieren. Und Werner findet das zwar später heraus, steht seiner Schwester aber trotzdem weiter bei, auch in den schweren Stunden, die noch kommen. Denn im Mai 1933 kommt Tochter Gisela mit einem sogenannten Ahnenfragebogen nach Hause. Solmitz schreibt in ihrem Tagebuch, Zitat, es wurde ein Schicksalstag für uns. Denn jetzt reicht die NS-Rassenideologie plötzlich bis in ihr eigenes Wohnzimmer. Ihr Mann Freddy muss jetzt nämlich gestehen, dass er jüdischer Herkunft ist, auch wenn er konvertiert ist. Aber das zählt bei den Nationalsozialisten ja nicht wahnsinnig viel, ob man konvertiert war oder nicht. Und Luise Solmitz macht jetzt einen sehr seltsamen ideologischen Spagat. Für sie ist Freddy nämlich kein Jude im Sinne ihrer antisemitischen Überzeugung. Denn Freddy hatte ja als Offizier im Ersten Weltkrieg gedient. Das heißt, er hatte sich fürs Vaterland verdient gemacht und zählte deshalb in ihren Augen eben zu den angesehenen deutschen Bürgern. Eine Trennung kam für sie überhaupt nicht in Frage, aber durch diese Offenlegung rückte die ganze Familie Solmitz an den Rand der von den Nazis propagierten Volksgemeinschaft. Und zu der gehörten eben nur reine Aria, also alles wieder in Anführungsstrichen. Und trotzdem schreibt Luise Solmitz in ihrem Tagebuch Folgendes. Nichts auf der Welt geht mir über Mann und Kind und dennoch weiß ich, dass Hitlers Rassengrundsätze richtig sind. Die Familie erlebte jetzt den Ausschluss aus Vereinen. Ihre Tochter Gisela durfte als Halbjüdin nicht in den Bund Deutscher Mädels eintreten, also die NS-Jugendorganisation für Mädchen. Die Solmitzes dürfen auch kein Hauspersonal mehr anstellen, weil sie jetzt als jüdischer Haushalt gelten. Weil sich die Gesetze gegen Jüdinnen und Juden ja immer weiter verschärfen und ihnen zum Beispiel Eigentum entzogen wird, überschreibt Freddy Solmitz das Haus auf seine Frau. Und Luise Solmitzes Tagebucheinträge zu Adolf Hitler werden deutlich nüchterner. Er ist jetzt nicht mehr ihr Heiland, wie sie ihn vorher bezeichnet hat. Sie fühlt sich jetzt wie eine Ausgestoßene und beklagt, Zitat, wenn man nicht mehr Achtung genießen soll als ein Zuchthäusler. Freddy Solmitz muss als Jude bald den Zwangsvornamen Israel annehmen. Auch das empfindet Luise Solmitz als erneute Erniedrigung. Und man ist dann im Haus sehr, sehr froh, dass Freddy Solmitz zumindest den Judenstern vorerst nicht tragen muss. Und trotzdem führt sie diesen Spagat weiter. Also sie ist weiterhin grundsätzlich antisemitisch eingestellt, hauptsächlich gegen die sogenannten Ostjuden. Sie sieht ihren Mann aber nicht als Juden. Insofern empfindet sie natürlich auch alles, was der Familie widerfährt, jetzt als Unrecht. Also sie sieht sich selbst schon als Opfer, aber eben nicht als Opfer der Ideologie, die sie eigentlich selbst mitträgt. Also das ist schon ein wahnsinniger Spagat, den sie da hinlegt. Tochter Gisela Solmitz gilt jetzt als Halbjüdin und darf keinen Deutschen heiraten. Sie verlobt sich mit einem ausländischen Zivilarbeiter, mit dem sie nach Belgien flieht, wo sie dann 1944 ihren Sohn Richard zur Welt bringt. Das Baby gibt sie dann zeitweise wieder in die Obhut ihrer Mutter, die in Hamburg die Bomben auf Hamburg erlebt. Das Haus der Familie Solmitz war inzwischen als Judenhaus deklariert worden. Das heißt, Luise und Freddy mussten in Kauf nehmen, dass ihnen weitere Jüdinnen und Juden im Haus einquartiert wurden. Insgesamt waren es 20, mit denen man sich jetzt den Platz teilen musste. Ab 1943 wurde der mittlerweile 66-jährige Freddy Solmitz dann auch zur Zwangsarbeit verpflichtet und musste jetzt also doch noch den Judenstern tragen. Als Zwangsarbeiter in Hamburg musste Freddy Solmitz jetzt unter anderem Akten für die Gestapo transportieren. Er musste aber auch bei der Ausstattung von kleineren Deportationszügen in das Ghetto Theresienstadt mithelfen. Die Familie Solmitz überlebt den Krieg und nach Ende des Zweiten Weltkriegs macht die inzwischen 56-jährige Luise Solmitz in ihrem Tagebuch folgenden Eintrag über Deutschland, Zitat, verraten von deinen Kindern, die deinem Verderber Hitler nachliefen, Zitat Ende. Dass sie selbst Adolf Hitler nachgelaufen war und dass sie ihn verehrt hatte, das hatte sie ganz offenbar vergessen. Es ist wirklich interessant, sie identifizierte sich nicht selbst mit den rassisch Verfolgten, aber sie sah sich selbst als Opfer. Und dass sie und ihre Familie unter der Nazi-Herrschaft gelitten hatten, wenn auch nicht so furchtbar wie Millionen anderer Menschen, das ist ja nicht abzustreiten. Aber Luise Solmitzes Mitgefühl galt vor allem sich selbst und den Deutschen, aber nicht den tatsächlichen Opfern von Verfolgung und Holocaust. Und wir sind ja gerade schon kurz auf die NS-Rassenlehre zu sprechen gekommen. Dazu gehört natürlich auch die sogenannte Erbgesundheit. Sprich, in die NS-Rassenlehre passten ja nur all jene, in Anführungsstrichen, arischen Babys, die körperlich und geistig vollkommen gesund waren und die eben zwei rein deutsche, reinrassig deutsche, in Anführungsstrichen, Eltern hatten. Das hatte natürlich auch ganz viel mit der nationalsozialistischen Frauenpolitik zu tun, das griff ineinander, denn die nationalsozialistische Frauenpolitik war vor allem Familien- und Geburtenpolitik. Das heißt, Ehen und Familien sollten eben in Anführungsstrichen erbgesund und rassenbiologisch artgerecht sein, denn die Familie galt als Keimzelle der Volksgemeinschaft. Ja, und hier kommen wir zu einer Frau, die sich schuldig gemacht hat. Aber statt jetzt mit euch über Aufseherinnen im KZ zu sprechen, möchte ich lieber auf eine Frau aufmerksam machen, die eben zeigt, dass es auch bei den Frauen die sogenannten Schreibtischtäterinnen gab, die eben mitgetragen und mitgeholfen haben, um dieses System durchzusetzen und aufrechtzuerhalten. Wir machen das am Beispiel der Reichshebammenführerin Nana Conti. Nana Conti war ab 1933 die Leiterin der Reichsfachschaft Deutscher Hebammen. Später hieß das auch Reichshebammenschaft. Das waren die beiden offiziellen Titel. Der inoffizielle Titel, mit dem man sie eigentlich immer nennt, ist Reichshebammenführerin. Und als solche bestand ihre Aufgabe darin, die vielen verschiedenen Hebammenverbände, die es also in der Weimarer Republik gegeben hatte, jetzt unter nationalsozialistischer Führung zu vereinheitlichen. Das heißt, das muss man ganz klar sagen, sie hatte eine Schlüsselrolle in dieser Geburtenpolitik des Nationalsozialismus. Sie trug in ihrer Funktion entscheidend dazu bei, die Ideologie des Regimes bis an die Basis durchzusetzen. Denn Conti sorgte mit regelmäßigen Schulungen für Hebammen dafür, dass die Hebammen also nicht nur medizinisch, sondern auch politisch auf Linie gebracht wurden und im Sinne des Nationalsozialismus ausgebildet wurden. Und ihr größter Einfluss zeigte sich 1938 im Reichshebammengesetz. Dieses Gesetz etabliert, dass bei jeder Geburt eine Hebamme anwesend sein musste. Und damit bekamen Hebammen eine Monopolstellung. Nur bei komplizierten Geburten wurde ein Arzt hinzugezogen. Diese besondere Rolle von Hebammen, die besteht in Teilen übrigens in Deutschland und Österreich noch bis heute und die geht unter anderem darauf zurück. Damals stellte das Gesetz also sicher, dass die Frauen den ersten Blick auf das Neugeborene hatten. Und wenn irgendwas nicht stimmte, dann sollten die Frauen das also sofort den zuständigen Stellen zutragen. Hebammen wurden aktiv dazu angehalten, alle Neugeborenen, die gesundheitlich auffällig waren, sofort zu melden. Und so erfüllten also die Hebammen ihre Rolle in der NS-Rassenlehre. Und die Frau, die dafür sorgte, dass das auch wirklich umgesetzt wurde, war Nana Conti. Das Reichshebammengesetz schloss außerdem auch jüdische und regimekritische Frauen vom Beruf systematisch aus. Und Nana Conti war eine überzeugte Rassistin und Antisemitin und sorgte persönlich dafür, dass diese Ausschlüsse konsequent bis in die kleinsten Gemeinden umgesetzt wurden. Also sie hatte ein Netzwerk, sie wurde informiert und sie engagierte sich ständig brieflich und kontrollierte und stellte sicher, dass eben niemand Unliebiges oder niemand, die keine Frau, die eben nicht mit der NS-Ideologie übereinstimmte, eine Hebammenfunktion übernehmen konnte. Wenn ihr mehr über Nana Conti und über den Pflege- und Hebammenberuf im NS erfahren wollt, dann empfehle ich euch wärmstens das Gespräch, das Nora Hespers mit der Pflegehistorikerin Dr. Anja Peters geführt hat. Dr. Peters hat zu Nana Conti ihre Dissertation geschrieben, kennt sich also sehr gut mit dem Thema aus und die beiden haben ein wirklich sehr aufschlussreiches und auch erschütterndes Gespräch. Die Folge verlinke ich euch in den Shownotes. Und zum Abschluss zitiere ich noch kurz aus dem Tagebuch einer Frau, die als Journalistin im Nationalsozialismus tätig war und die dann nach Kriegsende ihre Karriere als Journalistin auch fortsetzen konnte und die eine Anstellung bei einer überregionalen Tageszeitung bekam. Die Rede ist von Ursula von Kardorf, die am 1. Mai 1945 Folgendes in ihr Tagebuch schrieb. Zitat: 1 Uhr nachts. Hitler ist tot. Eben hörten wir es im Radio. Das ist also der Moment, den ich seit Jahren glühend herbeigesehnt, um den ich flehentlich gebetet habe. Und nun? Vielleicht gibt es eines Tages wieder ein neues, liebenswertes Deutschland. Der Tod so vieler Gefallener und Gehängter, ist er umsonst gewesen? Oder gibt es einen Sinn? Zitat Ende. Fällt euch dabei was auf? Sie bedauert die Gefallenen und die Gehängten. Aber die Verfolgten und Ermordeten, die erwähnt sie nicht. Am 1. Mai 1945 sind bereits mehrere Konzentrationslager befreit worden. Und der Horror ist auch schon um die Welt gegangen. Auschwitz, Buchenwald, Ende April wurde das KZ Dachau bei München befreit. Und die Welt ist sprachlos über die Fotos und die Eindrücke, die von JournalistInnen der Alliierten dort aufgenommen und dann eben in den Medien verbreitet werden. Und hier ist eine deutsche Journalistin, eine Frau aus der gleichen Zunft, die einen Tagebucheintrag schreibt, der seltsam wenig beziehungsweise gar nichts von diesen Nachrichten enthält. Das ist für mich eine Textstelle, bei der etwas im Kleinen seinen Schatten vorauswirft, nämlich die später so verbreitete Behauptung, vom ganzen Ausmaß der Gräuel habe man nichts gewusst oder gar nichts wissen können. Dabei haben wir heute, glaube ich, gesehen, dass man nicht nur schon wissen konnte, welche menschenverachtenden Ideologien die Nationalsozialisten vertraten, sondern dass viele sie auch schon explizit gut hießen. Die Ausrede, man habe ja davon nichts gewusst, ist eben genau das. Eine Ausrede dafür, dass man demokratiefeindliche Kräfte unterstützt, gut geheißen und gewählt hat. Und 80 Jahre später ist die Erinnerung daran, was das anrichten kann, meiner Meinung nach wichtiger denn je. Und damit verabschiede ich mich für heute. Ich danke euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wieder mit dabei wart. Wenn ihr Gedanken zur heutigen Episode habt oder Vorschläge für künftige Folgen, könnt ihr mir die natürlich gerne mitteilen. Am liebsten über feedback@herstorypod.de oder ihr meldet euch via Instagram. Dort findet ihr mich unter @herstory_pod. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das mit einem kleinen Abo über Steady tun oder mit einer Einmalspende via PayPal. Die Infos findet ihr in den Shownotes und auch auf meiner Website. Damit verabschiede ich mich für heute. Wir hören uns wieder nächsten Monat. Und bis dahin, passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen.